Ja, liebe Hörer, wir haben eine neue Folge aufgenommen hier von unserem Podcast Block 52. Mein Name ist Philipp Sandner und ich bin Leiter des Frankfurt School Blockchain Centers. Wir sprechen heute mit Hans-Jürgen Griesbacher von der Firma Trevor. Da geht es um das Thema Infrastruktur für Digital Assets und Crypto Assets, also quasi Software für den Bereich. Und wir sprechen darüber, wo wir jetzt gerade stehen im Markt. Geht es voran? Geht es einen Schritt vorwärts oder geht es einen Schritt rückwärts? Welche Service-Dienstleistungen seitens der IT braucht man denn eigentlich, um als Bank aktiv zu sein? Da geht es um das Thema Trading, teilweise um das Thema Custody und Ähnliches. Ja, lieber Hans-Jürgen, ich freue mich, dass wir heute hier sprechen können. Wir sprechen heute über eure Software. Da geht es um Trading-Infrastruktur für Krypto-Assets, Digital-Assets ganz generell. Aber vielleicht stellst du dich an der Stelle einfach selber kurz vor und natürlich eure Firma.
Hallo Philipp, danke dir für die Einladung. Hallo an alle. Ich heiße Hans-Jürgen Griesbacher, bin Co-Founder und CEO von Trevor. Trevor ist ein Fintech-Unternehmen mit Sitz in Österreich und also in Graz und Wien genauer gesagt und hat aktuell auch Mitarbeiter in Frankfurt sitzen. Was wir machen ist, wir machen ein sogenanntes Digital Asset Management System, haben uns darauf spezialisiert, auf dieses System für Finanzinstitute, also ausschließlich lizenzierte Institute zur Verfügung zu stellen. Und unser aktueller Schwerpunkt sind allgemein gesprochen Banken, vor allem auch in Deutschland. Und dort bieten wir einfach ein System an, das es ermöglicht, Banken für sich und ihre Kunden digitale Assets, aktuell noch Schwerpunkt Kryptowährungen und gerade im Aufbau dann Kryptowertpapiere und alles, was digitale Assets noch beinhaltet, mit abzubilden und hier vom Order-Management-System bis Risiko- und Liquiditätsmanagement-System und Reporting- und Bookkeeping-System. Das ist, was wir in a nutshell gesagt anbieten.
Okay, und was macht die Software ganz genau? Also habt ihr ein paar Beispiele, vielleicht so ein beispielhaftes Projekt oder was macht die Software im Detail?
Also die Software, wir sind grundsätzlich, wir sind einmal reiner Software als Service Provider. Wir haben selbst keine Finanzlizenz. Grundsätzlich sind wir Teil der Infrastruktur. Das heißt, wir binden einerseits am Core Banking System an oder an den Bestands Legacy Systemen, des Weiteren an den verschiedenen Custodians, Verwahrstellen und an den verschiedenen Handelsplätzen und auch wenn man bei Krypto Wertpapiere spricht, auch an den Kryptoregisterführer. Und auf Basis dessen, also ich würde jetzt einfach so ein klassisches Beispiel nehmen, sagen wir, Bank A hat eine App, wo sich deren Retail-Kunden einloggen können, ja. Wenn die jetzt entscheiden, Kryptowährungen zum Beispiel oder später dann eben Kryptowertpapiere etc. anzubieten, würde hier, ich soll, ich nehme jetzt das Beispiel einfach mit dir, Philipp. Philipp, du gehst auf deine Bank-App, siehst, okay, du möchtest dort jetzt einen Bitcoin kaufen, wir würden einen Preis hinstreamen. Wenn du sagst, okay, du möchtest ihn kaufen, dann checken wir, hast du genug Fiat-Balance, also genug Euro am Konto, würden das sperren, würden je nachdem, je nach Use Case, die Order durchrouten an den jeweiligen Handelsplatz, an den günstigsten Handelsplatz oder aufs eigene Buch nehmen. Dann kommt quasi doppelte Buchführung. Das heißt einmal, was hast du gehandelt, was liegt gerade wo von deinen Assets und darauf folgend auch die ganze Settlement-Phase, also das heißt auch den Transfer der Assets, bis sie dann beim Custodian oder bei der Verwahrstelle angekommen sind. Hier das ganze Bookkeeping, die ganze Reconciliation. Und so würden wir das einfach abbilden oder bilden wir das aktuell ab. Und das ist einfach wirklich ein Management-System für digitale Assets und die aktuellen Legacy-Systemen unserer Kunden können eben diese neue Asset-Klasse mit allem, was dazugehört, nicht abbilden. Und das ist, wo wir genau ins Spiel kommen.
Warum können das existierende Softwares nicht abbilden? Woran hakt es da?
Ja, also ich sage mal, ganz verschiedene Gründe, ja. Erstens einmal, die meiste Legacy-Software ist derart veraltet, dass sie selbst schon große Themen haben, überhaupt am Live-Status zu bleiben. Ich sage mal, um ein paar Beispiele zu nennen, ja. Eins ist zum Beispiel, die meisten Legacy-Systeme können nicht mehr als zwei Nachkommen stellen, ja. Wir sprechen ja im Kryptobereich, sagen wir ja, also 16 und mehr, ja. Das ist ein Punkt. Andere Punkte sind einfach, dass man verschiedene Technologiestandards hat. Viele arbeiten auch mit Fix. Im Kryptobereich wird sehr viel mit REST-API-Schnittstellen, Websockets gearbeitet und so weiter. Und hier einfach, dass die klassischen Core-Banking-Systeme und Order-Management-Systeme hier einfach die Bridge machen können, gibt es uns als Mittelsoftware und wir konsolidieren eigentlich von den verschiedensten Handelsplätzen und Verwahrstellen und zum Schluss auch initiieren wir, also wir arbeiten nie auf Protokollebene, wir initiieren dann Trades, wir initiieren Transaktionen und mit wir meine ich immer die Bank selbst und wir bieten eigentlich nur das Tool dazu, das das ausführt.
Und das heißt aber auch, dass quasi ihr primär den Handel organisiert. Das heißt, es ist abzugrenzen in der Wertschöpfungskette von der Verwahrung und von anderen Stufen. Gell? Vielleicht magst du an der Stelle so ein Gesamtprojekt im Bereich Digital Assets, Crypto Assets mal vorstellen. Welche Player müssen da zusammen können? Der Custody Tech Provider, der Custodian mit seiner regulatorischen Lizenz und. Irgendwo ihr, irgendwo andere, einfach damit man mal diese Wertschöpfungskette vielleicht verstehen kann. Das wäre, glaube ich, eine tolle Sache.
Ja, also einer unserer Use Cases, die wir nennen können, ist mit der V-Bank. Das ist die größte Vermögensverwaltungsbank in Deutschland. Die haben über 450 Vermögenshalter angeschlossen. Und dort zum Beispiel sind wir einerseits angebunden am Core-Banking-System, andererseits am Custodian, also an der Verwahrstelle und an den Handelsplätzen dahinter. Und hier quasi ist es wirklich so, wenn jetzt von einem Vermögensverwalter, wenn der für seinen Kunden, sagen wir mal, in diesem Fall sind wir noch im Kryptowährungsbereich, diese kaufen möchte, ja, dann kommt sogenannte, also hier sprechen wir eigentlich von einem Finanzkommissionärsgeschäft, das die V-Bank hier anbietet, kommen die Order rein zur V-Bank, damit auch in unser System, dann gibt es einen Abgleich, wie sind die Fiat-Bestände, kann das ausgeführt werden, wo sind die günstigsten Preise, danach wird eine Order erstellt, die ganzen Trading-Daten, also von einer Preisquotierung bis zu einem Preisstream und auch wenn der Trade ausgeführt ist, diese Post-Trade-Daten werden dann eigentlich auch gesammelt, wenn der Trade ausgeführt ist. Das Ganze wird dann auch am Ende des Tages mit einer Reconciliation mit den verschiedenen Handelsplätzen alles abgeglichen und zum Schluss passiert das Settlement. Somit kommen die Coins dann schlussendlich zur Verwahrstelle und auch das Payment passiert zum gleichen Zeitpunkt. Und das ist der Ablauf, den unsere Software ausführt und darauf ausgebend geben wir die Daten, also es ist im Handel, im Live-Betrieb zurück. Jetzt wurde für Kunden XY gekauft, das war der Preis. So wird's, geben wir dann die Daten weiter zu den jeweiligen anderen Schnittstellen, also zum Accounting, zum Tax-Reporting etc. Das heißt, wir sind wirklich hier die Middleware und der Dreh- und Angelpunkt zwischen dem Handelsplatz, zwischen der Verwahrstelle und zwischen Accounting. Und hier bilden wir wirklich von der Preiskalkulierung bis zum Price-Stream, bis zum Kundenmanagement, Datenreporting und Reconciliation diese Thematiken ab, das man eigentlich braucht, loszulegen. Also so allgemein gesprochen, oder unsere Kunden, viele denken ja, okay, ich brauche nur eine Verwahrstelle und einen Handelsplatz und das kann loslegen, ja, aber ich brauche ja noch irgendwas dazwischen, außer ich ich mache nur ganz einen kleinen POC, dann kann ich natürlich alles noch manuell machen, ja, und alles mittracken, aber ab einer gewissen Größe braucht man hier einfach automatisierte Vorgänge, die das durchrouten und das sicherstellen, dass alles hier die Richtigkeit hat.
Geht es da um Bitcoin, Ethereum und die Top 10 oder geht es da auch potenziell um anders geartete Wertpapierklassen, also zum Beispiel digitale Wertpapiere in Deutschland nach dem EWPG-Regime oder, weiß ich nicht, CO2-Tokens und so weiter. Also wie breit wird die Software in der Zukunft und was bildet sie heute schon ab? Würde mich einfach mal so interessieren, weil der Custodian kann ja auch nicht alles und zum Beispiel in Deutschland weiß man ja, dass die BaFin kundtut, dass bitteschön die ganzen lizenzierten Custodians, zum Beispiel Monero und andere Tokens, bitte nicht anfassen sollen, sofern irgendwie möglich. Mhm. Kann man auch nachvollziehen. Also das heißt, manche Sachen gehen nicht, manche Sachen sind zu klein, manche haben andere Restriktionen. Also was macht eure Software?
Also vom Use Case V-Bank, hier sind wir noch auf Kryptowährungen, mit denen sie jetzt live sind. Grundsätzlich unsere Software selbst, wir bilden ja alles alles ab, was Digital Assets sind, nur kurz als Begriffsbestimmung. Digital Assets verstehen wir also alle Vermögenswerte, die auf der Blockchain gehandelt und transferiert werden können. Aktuell sind wir sehr stark im Einsatz Kryptowährungsbereich. Ja. Die klassischen, also wir bilden grundsätzlich alle Tokens ab, die es auf den jeweiligen Handelsplätzen gibt. Ja, wir haben jetzt 15 Handelsplätze, jetzt kann man sich ungefähr vorstellen, wie viele Asset-Klassen oder nicht Klassen, sondern Assets selbst hier abgebildet werden können. Und die Zukunft, oder wir sind aktuell gerade dran, in Pilotprojekten hier dran zu arbeiten, Krypto-Wertpapiere mit auf die Software zu nehmen, weil es sich einfach anbietet, wenn man schon im Technologie-Stack hier unterwegs ist. Und ich sehe auch hier quasi die große Revolution für den Finanzbereich, ja, dass man hier einfach die Kosteneffizienz und die Geschwindigkeit mitnutzen sollte. Und das wird auf jeden Fall unser nächster Schritt, der bis, sagen wir mal, in den nächsten Monaten hier mit den ersten Pilotprojekten live geht. Und ich sehe auch hier auf Mittelfrist auf jeden Fall the way to go für uns als Unternehmen und für die gesamte Finanzbranche auch.
Sehr schön, finde ich sehr, sehr, sehr spannend. Wie beurteilst du den Kryptomarkt momentan generell? Geht's voran? Gehen wir einen Schritt vorwärts oder einen Schritt rückwärts? Was passiert anderswo im Bereich CO2-Tokenisierung, digitale Wertpapiere und so weiter? Vielleicht einfach mal alle Asset-Klassen so ein bisschen durchgehen und einfach darstellen, wo stehen wir denn? Geht's vorwärts oder rückwärts? Und wie schnell?
Gute Frage. Also Kryptowährungen, man kennt ja die aktuelle Situation, noch im Kryptowinter, jetzt würde ich sagen, seitwärts, leichte Aufwärtsbewegung in dem Ganzen. NFT ist, glaube ich, generell, ich sage mal, das ganz klassische NFT, oder klassisch, vielleicht gar nicht klassisch, sondern eher den Hype, den es gegeben hat, ja, vor einiger Zeit, die sind, glaube ich, nach wie vor relativ am Boden, aber damit sind nicht alle NFTs gemeint, sondern eben diese NFT-Kunst, die es da gegeben hat, das hat einfach damals gehypt. Ich glaube, auf jeden Fall Kryptowertpapiere, also vor allem mit dem EWBG-Gesetz, wo Deutschland der absolute Vorreiter ist, was 2021 herausgekommen ist, das sehe ich jetzt, dass sehr viele Banken europaweit sich dieses Thema anschauen. Also andere Regulatoriken sind ja auch schon hier dabei, erste Schritte zu setzen oder haben sie schon gemacht. Das wird sicher, oder glaube ich, das wird richtig groß werden, ja, weil es aus unserer Sicht notwendiger Schritt ist. CO2-Tokenisierung, also wenn man jetzt spricht von dieser klassischen freiwilligen Kompensation, also finde ich grundsätzlich sehr spannend. Ich sehe aber hier, und das Gleiche ist auch im aktuellen Immobilien-Tokenisierungsbereich, spannend wird es halt erst, wenn man diese standardisierten Instrumente tokenisieren kann, weil dann hat man die großen Vorteile. Aktuell wird halt eben sehr viel tokenisiert. Ja, Bitcoin, klar. Oder wie Kryptowertpapiere, ja. Wenn man das Instrument dahinter, Anleihen schon kennt, ist cool. Wenn man jetzt, ich sage jetzt zum Beispiel CO2-Zertifikate tokenisiert, ist immer die Frage, was ist jetzt dieses CO2-Zertifikat wirklich? Gell? Und die Branche braucht es, ja, weil die Emissionen selbst, also die gehandelt werden können, die werden ja, glaube ich, noch nicht tokenisiert, sondern wir sprechen eher von dieser freiwilligen Kompensation. Und da muss man sich trotzdem sehr genau anschauen, was ist das Underlying? Das gilt aber auch für die Immobilientokenisierung. Hat jetzt nichts mit der Tokenisierung per se zu tun, sondern wirklich mit dem Instrument dahinter. Ich glaube aber überall, wo gehandelt und transferiert wird, wird es in mittel- bis langfristig Einzug halten. Ja? Und diese eben, wie du gesagt hast, CO2 oder Immobilien zum Beispiel, die werden noch ein bisschen brauchen, bis wir eine gesamte Standardlösung haben. Und dann ist die Tokenisierung ja absolut ein Weg, wo das hingehen wird.
Ja, aber weißt du, einfach um mal ein bisschen Schärfe und Präzision reinzubekommen. Also was ist wohl das Handelsvolumen von elektronischen Wertpapieren Stand heute? Null oder ganz nahe bei null?
Handelsvolumen, also ich würde sagen null, ja, weil aktuell wird einfach emittiert oder ganz nahe bei null, aktuell wird emittiert, ja, und wird direkt verkauft, ja, also oder nahe bei null. Und es gibt ja jetzt für diese Kryptowertpapiere gibt es ja noch keinen Handelsplatz, ja, oder wo das gehandelt wird. In dem Moment, wo das aber mehr kommt und gehandelt wird, glaube ich, werden, wie gesagt, mittelfristig alle klar, also andere Wertpapiere, jetzt ist ja sehr viel im Anleihenbereich noch, umsteigen und auch diese Technologie-Stack für das jeweilige Asset nutzen.
Ja, absolut richtig. Aber ich will das halt wirklich kontrastieren mit den Kryptowerten, gell? Also jetzt zum Beispiel, lass uns mal vergleichen, was wäre deine Einschätzung? Chainlink-Token versus digitale Wertpapiere, also null versus ordentlich. Also keine Ahnung, x 100 Millionen pro Monat, x Millionen pro Tag Umschlag oder sowas.
Ja, genau, also genau, also ganz aktuell ja, ist also
Genau.
Handelsvolumina ja, genau. Wie gesagt, die Kryptowährungen sind ja erst im Kommen,
Ja,
ja. Wie gesagt,
ich will,
jetzt
weißt du,
ist ja.
deswegen, klar, das hast du auch gesagt. Also ich will es, weißt du, nur ganz, ganz klar
Ja.
herausstellen, weil sonst
Ja.
meinen die Hörer, dass ich schon irre viel tue im EWPG-Bereich. Und ja, es tut sich auch schon viel,
Ja.
aber es ist halt, also ja, es tut sich viel, Punkt, ohne Frage. Aber wenn du das vergleichst mit
Ja.
der Kryptowährungswelt, jetzt haben wir gerade den Chainlink-Token gehabt,
Absolut.
dann tut sich dort im Sinne von Handelsvolumen, keine Ahnung, tausendmal mehr. Und wenn du jetzt Chainlink, ich mach's mal kurz hier, wenn du jetzt Chainlink vergleichst mit Bitcoin, dann sind wir bei Chainlink zum Beispiel bei einem täglichen Volumen von 250 Millionen und bei Bitcoin 14 Milliarden. Also das heißt, allein schon von dem bekannten Chainlink-Token, was habe ich gerade gesagt? Ich rechne mal kurz mit. Genau. Durch 250. Das heißt, von Chainlink zu Bitcoin sind es nochmal Faktor 60. Also das heißt, wenn wir jetzt quasi Chainlink und EWPG vergleichen, dann ja, der EWPG-Bereich entwickelt sich dynamisch. Und aber relativ dazu ist quasi der Chainlink-Token und das Handelsvolumen dort also schon viel, 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 viel höher. Also einfach vom Zeitlauf her offenbar weiter. Und wenn du jetzt den Bitcoin mit Chainlink vergleichst, dann nochmal Faktor 60 obendrauf. Was will ich damit sagen? Ja, zum 100. Mal, es tut sich ganz viel in dem EWPG-Bereich. Da entsteht neue Branche, eine neue Wertschöpfungskette und so weiter. Das ist wirklich gut. Aber trotzdem, also da, wo wirklich richtig Dampf drauf ist momentan, das ist Bitcoin. Und von mir aus
Ja,
Ethereum.
das stimmt, da hast du natürlich recht. Also man muss sagen, ich bin jetzt ausgegangen von der Sichtweise, bei EWPG starten wir von null. Ja? Also
Genau,
dann tut
richtig.
sich viel im Vergleich. Und im Kryptobereich, wenn man jetzt zurückschaut, also heute vor einem Jahr, waren wir ja noch im Hype, also noch, gerade noch. Und das ist natürlich jetzt inzwischen stark zurückgegangen und jetzt wieder eine seitwärts, leicht Aufwärtsbewegung. Absolut betrachtet kann man die natürlich aus meiner Sicht überhaupt nicht vergleichen, weil das Krypto gibt es einfach schon und ist schon stark, ja, und EWG ist einfach sehr klein und gerade im Aufbau, ja, in den ersten Keimen, oder die ersten Keimlinge kommen hier, würde ich sagen, ja. Das ist vielleicht so der Gesichtspunkt. Aber da wir sehr
Es
stark,
kommt
sage ich
schon,
mal, auf
ja.
lizenzierte, genau, wir sind halt sehr stark auf lizenzierte Unternehmen ausgerichtet, ja, heißt, die sind generell sehr stark noch im zentralisierten Bereich, also im CeFi, Centralized Finance. DeFi ist auch hier grundsätzlich schwieriges Terrain, würde ich sagen, wo es lizenziert ist. Es gibt ja schon Spezialfonds, die in die DeFi-Richtung gehen. Und ich glaube eben für die Finanzinstitute, für die Lizenzierten, wird eben dieses EWPG erst interessant werden.
Genau, richtig. Eins nach dem anderen, gell, das sehe ich auch so. Also man muss sich manchmal halt einfach die Größenordnungen klar machen, ja. Da sieht man einfach EWPG, ja, es brummt, aber es ist halt auch ein deutsches Thema. Bitcoin ist halt international, das gibt es in jedem Land der Welt. Wie sieht es bei euch in Österreich aus? Also da tut sich ja quasi auch sehr, sehr, sehr viel. Ich habe gehört von der FMA, dass da viele Anträge platziert sind. Also das scheint ein guter Standort zu sein. Wie würdest du dem zustimmen?
Ja, also ich muss mal sagen, wir sind ja sehr stark in Deutschland tätig. Wir haben in Österreich ist die Legislatur schon ein, sagen wir mal, oder sagen wir zwei Schritte zurück. Ja. Wir schauen immer mit beiden Augen nach Deutschland, was passiert dort. Ich weiß, dass dieses EWPG als Vorbild jetzt genommen wird. Hier tut sich viel. Jetzt hat sich im klassischen Kryptobereich schon einiges in Regulatorik auch gebildet. Ja. Aber wie gesagt, würde ich hier schon sagen, sind wir hier schon ein bis zwei Schritte hinter Deutschland. Österreich gibt schon Startups, die in dem Bereich gut unterwegs sind. Bitbanda würde jetzt nicht als das klassische Startup, sondern die sind auf jeden Fall einen Schritt weiter. Die haben hier auch sehr viel dazu beigetragen, dass die Regulatorik den nächsten Schritt macht. Wie gesagt, aber auch hier ist der Markt in Vergleichsweise sehr klein und hier wird erst schrittweise jetzt erst die nächsten Themen angegangen.
Okay. Wie empfindest du die Mika? Ist das jetzt quasi so eine Art Donnerknall? So, jetzt geht's los, und jetzt kommen die ganzen Leute aus der Versenkung und überlegen sich, okay, wie kann ich sie denn nutzen? Welche Tokens machen denn Sinn? Die orientieren sich und so weiter und so fort. Oder tut sich da nicht so viel? Mein Eindruck ist ja, dass die Mika jetzt nicht jetzt kürzlich, gell, schon, sondern schon vor einigen Monaten zunehmend für positive Wellen gesorgt hat. Jetzt, also gut, ich kenne halt primär Deutschland, gell, aber mich würde es auch interessieren, ob das Gleiche zum Beispiel in Spanien, Madrid oder Portugal passiert, aber da fehlen mir leider die Einblicke.
Ja, also dieser, also Vimica, also die Ausarbeitung war schon sehr lange und man merkt, okay, der Markt hat immer gewartet, wann kommt es endlich, ja? Und die Euphorie war jetzt schon, ich sage mal, im zweiten Quartal oder ersten Hälfte diesen Jahres schon groß, wie es kommen ist, oder wie jetzt wirklich mal die Entwürfe fertig geworden sind und rauskommen ist. Aktuell, wir haben diesen, wie soll ich sagen, diese positive Stimmung vom Markt mitkriegt, ja, mit Mika, ja. Okay, jetzt da können wir auch dieses Thema Passporting etc. machen. Inwiefern sich das jetzt auswirkt, kann ich jetzt nicht sagen. Also ich merke, unsere Kunden bereiten sich auch vor darauf. Das war nämlich wirklich ein großes Thema auch in der letzten Zeit. Inwie groß die Auswirkungen sind jetzt, ist, glaube ich, noch eine Spur zu früh, ja, da jetzt genauer etwas dazu zu sagen. Ich glaube aber, ganz allgemein gesprochen, Mika ist eine gute Sache, dass er jetzt rauskommen ist. Alle sind froh, dass es jetzt mehr Rechtssicherheit gibt und viele wissen, wie man jetzt damit besser umgehen soll. Und deswegen glaube ich, dass es eine sehr gute Sache ist und auch eine notwendige Regulatorik ist. Und wir haben auch sehr lange darauf gewartet, bis sie jetzt endlich kommt.
Das heißt, auch euch als Startup macht die Mika keine Angst. Ja, also ich sehe ja die Mika primär als Instrument, inzwischen zumindest, dass es damit möglich ist, bestimmte Innovationen wie den Bitcoin und so weiter, also wirklich zu skalieren auf Millionen von Nutzern in Europa, sicher gemacht durch entsprechend regulierte Entities. Auf der anderen Seite sehe ich es aber jetzt nicht unbedingt als Innovationsförderungsinstrument, weil halt die Hürden, die entsprechenden Lizenzen zu bekommen, schon ordentlich hoch sind. Wie, also das ist so meine Lesart Stand heute, gell? Vor 3 Jahren hatte ich noch gehofft, dass das eher innovationsfreundlich ist, für Startups nutzbar und so weiter und so fort. Sehe ich jetzt heute anders. Wie ist deine Meinung?
Ja, okay, na, verstehe. Ich meine, ganz generell, das ist ja immer dieses Thema Regulatorik versus Innovation. Für uns selbst, da wir sowieso im regulierten Markt sind, und sowieso den jeweils nationalen finanzmarktrechtlichen Bestimmungen mit unterlegen, weil Kunden, die uns nutzen, da sprechen wir von einer wesentlichen Auslagerung. Ist jetzt für uns per se jetzt überhaupt kein Innovationshemmer, sondern im Gegenteil, da unser Target Group eben Finanzinstitute sind, dass hier noch mehr Rechtssicherheit und Regulatorik reinkommt, macht einfach das Asset für unsere Zielgruppe nutzbarer. Ja, natürlich ganz generell, das ist immer in der Finanzbranche, vor allem in Europa, das große Thema, was lasse ich an Innovation zu und wo gehe ich mit Regulatorik davor rein, ja? Inwiefern sich das auf die jeweiligen Use Cases auswirkt, ich glaube, das ist sehr, wie gesagt, sehr Use Case abhängig hier, wo es reinkommt. Und ja, ich glaube, die Aussage, die du gesagt hast, lässt sich sicher allgemein hier bestätigen. Aber wie gesagt, mir sind jetzt wenig Fälle jetzt bekannt, wo ich weiß, Startups strugglen im großen Stil, weil die Mika jetzt hier ist. Ja.
Dann gut, vielleicht täuscht dann mein Eindruck, vielleicht ist es auch noch nicht die Zeit, das zu beurteilen, weil ja die Mika-Lizenzen noch nicht beantragt wurden. Aber wenn man Deutschland zum Beispiel anschaut, gell, es gibt ja viele Krypto-Verwahrlizenzen, die jetzt so langsam kommen. Das sind inzwischen gut auch das ein oder andere Startup, okay, aber ansonsten ist es primär was für die größeren Apparate. Ja. Die kleinen sind erstmal vorgeprescht, die sind jetzt da. Aber wenn quasi jemand nachkommt, dann sind das die größeren. Kleinere wiederum kommen jetzt nicht mehr nach. Das ist ganz interessant. So wirkt mir das Feld sozusagen.
Das stimmt. Das ist natürlich auch die Frage. Man muss halt sagen, generell, der Markt ist noch klein und überschaubar. Und es waren eben vor, auch zu dem Zeitpunkt, wo wir gegründet haben, ja, das war jetzt 2019, im Jänner 19, also 17, 18, 19, sind relativ viele Startups gekommen. Die haben es ja auch schon relativ früh positioniert und all jene, die quasi über die letzten Jahre drüber gekommen sind, ja, haben, wenn sie schon drinnen sind, einmal eine gute Position, ja, da ist Deutschland doch mit einigen sehr guten Startups auch voraus, ja, und hier jetzt als Startup neu reinzugehen, da muss man wirklich sagen, okay, dann brauche ich wieder ein neues Feld, ja, weil sonst gibt es meistens schon jemanden, der diesen Bereich zu gewissen Teilen schon besetzt hat. Ja? Und ich glaube auch, dass das ist auch für uns ein Vorteil. Also wenn wir jetzt nicht schon 4 Jahre drinnen wären, heute nochmal anzufangen und sagen, wir machen jetzt wirklich Infrastruktursysteme für Banken, halte ich aus jetziger Sicht, wenn ich nicht mit einem Multimillionen-Funding losstarten kann, als wirklich als Herkulesaufgabe und wahrscheinlich nicht zu schaffen.
Ja, guter Punkt. Dauert also alles noch eine Weile. Wie würdest du so ein bisschen die Bankenwelt ansehen? Ist die konstruktiv unterwegs, jetzt auch vielleicht mal in Österreich oder in Deutschland oder anderswo? Die scheinen sich ja zu öffnen, die großen Banken und Finanzdienstleister.
Gute Aussage, ja. Sie scheinen sich zu öffnen, das würde ich genauso unterschreiben. Ja, sie scheinen sich zu öffnen. Also grundsätzlich, wir sind viel tiefer in Deutschland als in Österreich unterwegs. Wir haben in Deutschland jetzt doch 6 lizenzierte Bankkunden. In Österreich keinen einzigen. Ja. Deswegen kann ich nur rudimentär auch für Österreicher sprechen. Ich weiß, dass in Österreich doch jetzt einige an POCs, also Proof of Concepts, MVPs, Minimum Viable Products, in dem Bereich sich anschauen, ja, das EWBG als Vorbild nehmen und hier schon Tests machen. Es ist aber noch alles, sagen wir mal, hier etwas verschlossen. Ja. Wir werden sehen, was rauskommt. Ja. Von den Großbanken in Deutschland hört man schon, dass das EWBG gerade auch bei größeren Playern angekommen ist und die wirklich jetzt mit den ersten, also man hat es ja eh im ersten Quartal oder im April war ja das die Siemens-Anleihe, die hat eh große Bögen gemacht, aber jetzt glaube ich kommen auch größere Institute mal in den EWBG-Bereich. Inwiefern Krypto, also rein Krypto bei den Großbanken, muss ich jetzt sagen, das sehen wir als wirklich auch seitwärts bewegen. Also hier kommen schon immer wieder Banken hinzu, aber dass das jetzt der ganz große Hype ist und alle Banken drum ringen, dass sie sofort ihren Kunden Kryptowährungen anbieten, das ist in der aktuellen Marktsituation, also in den letzten 6 Monaten gesprochen, jetzt nicht der Fall. Das muss man auch sagen.
Ja, also ich würde zustimmen, wobei man merkt schon, dass sich eine neue Offenheit breit macht, gell? Also die frühere automatische Abwehrhaltung wegen Stromverbrauch, Kriminalitätstransaktionen und ähnlichen Dingen, diese pauschale Abwehr, die ist quasi zunehmend nicht mehr zu beobachten. Das heißt, die Leute werden schon offener. Das siehst du wahrscheinlich auch
absolut.
So,
oder? Ja. Ja, das sehe ich auch so.
Was kriegst du mit aus anderen europäischen Ländern? Also quasi, wie vorher schon gesagt, gell, Frankreich, Spanien, weiß ich nicht, Polen, Holland und so weiter. Also da fehlt mir wirklich vollkommen der Einblick. Was gibt es da von eurer Seite zu berichten?
Also wo wir etwas Einblick haben, das ist Liechtenstein, Luxemburg, weil hier auch Kunden sitzen, die sich früher Lizenzen geholt hat oder auch in den baltischen Staaten, das war ja inzwischen mal Hochburg, ja, für alles, was im Kryptobereich unterwegs ist. Ich muss auch ehrlich sagen, Portugal, Spanien, Frankreich wissen wir sehr wenig. UK ist jetzt ja nicht mehr in der Europäischen Union, aber UK war ich erst vor ein paar Monaten. Die scheinen sich doch stärker positionieren in dem Bereich, muss ich sagen. Aber den ganz großen Hype, ja, kriegen wir auch nicht mit, muss ich sagen, ja, da wir aktuell sehr stark auf die Dachregion fokussiert sind und auch selbst in der Branche tätig, sind mir jetzt keine ganz großen Dinge bekannt, gell, oder auch Startups, die aus diesen Bereichen ganz groß durchschlagen, ja, muss ich auch sagen, da muss ich leider hinpassen.
Okay, sehr spannend. Das heißt, wie wäre dein Ausblick jetzt für dieses verbleibende Jahr? Geht es seitwärts, geht es aufwärts und wie wird vielleicht das nächste Jahr 2024? Also ich weiß, es ist Sommer und man traut sich noch gar nicht an Weihnachten zu denken, aber was wäre so deine Meinung für die nächsten Monate?
Das stimmt. Ja, also wir sind grundsätzlich sehr bullish, ja, für die nächsten Monate. Ich glaube, dass wir heuer noch eine gute Seitwärtsbewegung für uns sehen, für den Kryptobereich. Aus heutiger Sicht gehe ich davon aus, sofern keine Skandale zwischenkommen, dass es nächstes Jahr wieder auf jeden Fall eine wesentliche Erholungsphase gibt. Ich glaube auf jeden Fall, wie gesagt, auch wenn dass diese Kryptowertpapiere per se als Technologie-Tool für diese Assets, dass die im nächsten Jahr mehr kommen werden, bis die wirklich in der breiten Masse angekommen sind und wirklich auch die Handelsplätze sind, wird sicher noch einige Jahre dauern. Also es wird nicht von heute auf morgen passieren. Glaube auch, dass das die erste, ich sage mal, Revolution wird, dass man hier einfach schneller und günstiger transferieren kann. Und wie es mit Krypto per se weitergeht, also was ich vielleicht auch noch glaube, ich glaube, dass 24 DeFi wieder stärker in den Fokus rückt. Es wird wahrscheinlich dann auch ein Thema werden, vielleicht für Institutionelle mehr, aber aktuell scheint es überhaupt kein Thema zu sein. Und wir sind aber selbst natürlich gespannt, wo es hin entwickeln wird. Und ja, werden wir sehen. Ja. Aber was natürlich für den Kryptomarkt generell bleibt, Bitcoin ist das Haupt- und Leitzugpferd. Wenn Bitcoin steigt, steigt alles mit, vice versa. Und nah dran an Bitcoin ist Ethereum und dann gibt es noch 20, 30 die Relevanz an und danach kommt schnell, wird es ganz schnell dünn. Ja, das lässt sich auf jeden Fall so sagen.
Ja, das war schon mal anders, gell? Muss man aber Stand heute so sagen. Und das verblüfft auch ein bisschen, weil ja der Kryptobereich immer mehr Leute anzieht, die darin arbeiten. Also es sind ja Zehntausende Menschen weltweit, wahrscheinlich Hunderttausende, die in dem Bereich arbeiten. Und trotzdem ist, wenn es irgendwo brummt, dann eben primär die Top 20, die Top 30. Und wir haben es ja vorher vorgerechnet, gell? Selbst unter den Top 30 ist also wirklich Bitcoin der Leuchtturm schlechthin, fern abgeschlagen auf Position 1. Klasse, das war ein
absolut fast schon
wunderbares Schlusswort. Dann bedanke ich mich bei dir, lieber Hans-Jürgen, und wünsche dir und den Hörern da draußen natürlich noch einen wunderbaren Tag.
Super, danke für die Einladung. Bis bald.